Herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Ich bin euer Host Boris Felgendreher und heute spreche ich mit Lothar Harings, einem der führenden Anwälte und Experten für Außenwirtschaftsrecht und nachhaltige Lieferketten, über die zahlreichen regulatorischen und rechtlichen Herausforderungen, die in diesem Jahr auf den Wirtschaftsbereich Logistik und Supply Chain Management zukommen. Das Thema klingt zwar etwas trocken, ist es aber nicht. Versprochen. Los geht's. Hallo Lothar, herzlich willkommen zum BVL-Podcast. Schön, dass du dabei bist.
Hallo Boris, vielen Dank für die Einladung.
Sehr gerne, sehr gerne. Lothar, du hast dich auf deine jungen Tage, hätte ich fast gesagt, nochmal in die Selbstständigkeit geworfen, habe ich erfahren. Du hast ja viele, viele Jahre in einer Kanzlei, also Jahrzehnte gefühlt, in einer Kanzlei verbracht und hast dich jetzt nochmal in die Eigenständigkeit gewagt, hast deinen eigenen Laden aufgemacht sozusagen. Catwick, erzähl uns kurz, warum Catwick und warum nicht Harings und Partner?
Catwick ist moderner, internationaler, das wollen wir schon ausstrahlen. Ja, das ist nicht nur gefühlt Jahrzehnte, sondern ich war über 25 Jahre in derselben Kanzlei, was für Anwälte heute schon fast rekordverdächtig ist. Und habe dann mit einem sehr guten Team, mit dem ich seit vielen Jahren zusammenarbeite, gesagt, wir wollen nochmal was Eigenes machen und eine Kanzlei gründen, die wirklich ausschließlich sich mit den Themen Trade Compliance, Economic Security und Sustainability beschäftigt, also den Top-Themen, die wir im Moment ohnehin bearbeiten, und können uns dadurch einfach noch stärker darauf fokussieren und uns dann bei Bedarf Leute hinzunehmen aus anderen Rechtsgebieten, wenn wir die brauchen, um ergänzende Fragen zu klären. Aber wir machen eben nur diese drei Dinge. Wir sind gestartet mit Büros in Hamburg und Brüssel. Und mit einem Team von 15 Anwältinnen und Anwälten. Also eine recht große, starke Einheit. Aber wir sind auch von 0 auf 100 gegangen und haben ja unsere Mandanten mitgenommen und sind in einem Schwung sozusagen vom 31. Dezember auf den 2. Januar unter neuer Flagge dann aufgetreten.
Sehr cool. Wann kommt das Büro in Washington?
Da arbeiten wir noch dran.
Okay. Ja, wäre sehr zeitgemäß. Wir nehmen diese Folge auf am 20. Januar, den Tag, an dem Trump wieder eingeführt wird ins Präsidentschaftsamt. Und das ist auch ein bisschen so der Anlass, warum ich nochmal wieder mit dir sprechen wollte. Wir haben ja schon in diversen Podcast-Formaten gemeinsam gesprochen. Ich habe dich immer kennengelernt als jemand, der die regulatorischen und rechtlichen Rahmenbedingungen für den globalen Welthandel, für die Supply Chains und Logistik besonders gut beherrscht. In Deutschland, Europa, aber auch global gesehen. Jetzt habe ich so ein bisschen das Gefühl, dass 2025 ein ganz spezielles Jahr wird. Wenn ich so gucke, was Trump da alles angekündigt hat, was da passieren soll, was dann als Reaktion aus Europa oder aus China kommen könnte. Die Liste an Dingen, die ich unter Trade Compliance Themen zusammenfassen würde, aber auch unter Nachhaltigkeit und Sustainability, Regulatorien, Richtlinien, Directives, alles, was da kommt oder auch wieder geht. Ich glaube, 2025 ist ein Jahr, das in die Geschichtsbücher eingeht, ist vielleicht ein bisschen übertrieben, aber ich glaube, euch wird die Arbeit nicht ausgehen und ihr seid derzeit sehr, sehr gefragte Experten, wenn ich das richtig einschätze.
Das könnte ich mir vorstellen und ist auch im Moment so. Also wir haben ja Trump 1 sozusagen 2016 erlebt, damals unter ganz anderen Vorzeichen. Auch damals dachten wir schon, die Welt ist komplex und das wird sich so nicht wiederholen. Das ist ein einzigartiges Ereignis. Wir hatten damals Iran-Embargo, wo die Amerikaner aus dem JCPOA, diesem Joint Comprehensive Plan of Action, ausgetreten sind, das quasi die westlichen Länder mit dem Iran geschlossen hatten, um wieder auf den Weg zu einer Aufhebung der Sanktionen zu kommen. Das war damals schon sehr komplex und hat letztlich die Weltordnung auf etwas aufgerüttelt. Aber die Situation jetzt ist natürlich gar nicht vergleichbar, weil wir nicht nur Iran haben, was immer noch in Grenzen fortbesteht und sicherlich auf der US-Agenda wieder ein anderes Gewicht bekommen wird. Wir haben natürlich Ukraine. Wir haben die ganzen Themen um nationale Sicherheit, also unser zweites Kanzleistandbein sozusagen, das wir mit Economic Security umschrieben haben, Fusionskontrolle, Investment Control, Foreign Direct Investment nennt man das in den USA. Das heißt, wie geht der Staat mit ausländischen Investoren um? Werden denen Schranken auferlegt? Bedarf es zusätzlicher Genehmigungen? Da werden die Amerikaner sicherlich sehr viel strenger werden und das fordert auch uns in Europa dann heraus. Auch das ist ein Gebiet, das sehr viel mehr Aufmerksamkeit bekommen wird. Und dann das dritte Standbein, Sustainability, wo Trump ja schon angekündigt hat, die Politik zu revidieren. Wir erinnern uns 2016 Ausstieg aus dem Pariser Klimaübereinkommen. Das werden wir sicherlich so nochmal erleben und zwar in viel geballterer Form, weil damals ging das schrittweise in den ersten Monaten, sammelte sich die Regierung und Administration und nach allem, was man hört, ist man jetzt mit den Vorbereitungen viel, viel weiter und wird sehr viel schneller agieren können und sehr viel geordneter auch.
Lass mal kurz bei diesem Thema Economic Security da noch ein bisschen verweilen, was vielleicht so nicht so richtig auf dem Zettel, aber gerade wo du das ansprichst, dass es da auch einige Änderungen gibt, war jetzt gerade die Schlagzeile beispielsweise Nippon Steel, die japanische Stahlfirma, die in den USA eine Stahlfirma übernehmen wollte, das wurde blockiert, da war also die Biden-Administration auch schon am Start, also die Weichen sind da sozusagen schon gestellt, tatsächlich auf gewisse Industrien aufzupassen, sie nicht in ausländische Hand zu geben. Und da gehst du davon aus, dass es noch eine Verschärfung gibt. Ich frage das auch deshalb, weil vielleicht die eine oder andere deutsche Firma jetzt auf den Gedanken kommt, Mensch, USA schotten sich weiter und weiter ab, wollen ihre eigenen Industrien stärken. Vielleicht kann man da mal den einen oder anderen US-Partner aufkaufen und damit sozusagen Fuß fassen in den USA. Was ist da zu erwarten, wie einfach oder schwierig das in 2025 werden wird?
Ja, das war ja durchaus eine Überraschung, die Entscheidung der jetzt scheidenden Administration zu Nippon Steel, weil das ja nicht zu den Kernbereichen zählt. Also Stahl ist eigentlich nicht einer der kritischen Bereiche. Mhm. Deswegen hat man damit nicht gerechnet. Aber es zeigt halt die Sensibilität insgesamt, also dieses Umfeld international, wo wir früher die klare Trennung hatten in befreundete Staaten und weniger befreundete Staaten, das werden wir so nicht mehr weiter aufrechterhalten können. Und da rechne ich damit, dass die Amerikaner eben viel stärker auf den Schutz ihrer nationalen, und zwar wirklich nationalen Interessen achten werden. Das sehen wir ja an den Stichworten Grönland, Kanada, Panama-Kanal, alles, was so einfach mal in den Raum geworfen wird. Was sich aber an solchen konkreten Fragen dann auch durchaus manifestiert. Und wenn das so ist, dann werden wir auf der europäischen Seite da auch nachziehen müssen. Mhm. Weil wir uns natürlich dann auch fragen müssen, können wir eine relativ liberale Handhabung, die sich in den letzten Jahren auch sehr deutlich verschärft hat, aber immer noch tendenziell liberal ist, können wir die so beibehalten? Das wird vermutlich nicht so sein.
Ja, aber zugleich stellen Sie natürlich Fragen, wir sind angewiesen auf gewisse Technologien, die beispielsweise nur aus den USA kommen. Als Beispiel die Chipfabriken, Intel beispielsweise, die in Ostdeutschland ein Werk bauen wollen oder wollten, wie auch immer. Darauf sind natürlich angewiesen, wenn wir jetzt sagen, wir vergelten und arbeiten mit denselben Methoden und verhindern, dass ausländische Investoren in deutsche Industrie einsteigen bzw. hier investieren, ist uns auch nicht wirklich mitgeholfen. Aber du meinst, das schaukelt sich auf und da gibt es so eine Art Wettrennen?
Ja, also wir müssen natürlich sehr genau unsere Interessen definieren und wirklich aus meiner Sicht auch zu einer stärker interessengeleiteten Politik kommen. Mhm. Und das heißt, was in den letzten Jahren schon angedacht wurde und angeleiert wurde, dass eben kritische Produkte, kritische Komponenten hier in der EU auch gefertigt werden. Das ist ja durchaus im nationalen Interesse. Dem wird keiner einen Riegel vorschieben wollen. Kritisch wird es eben dann, wenn hier Technologiefirmen, die eben im Verteidigungsbereich, in anderen relevanten Bereichen tätig sind, wenn die übernommen werden sollen. Mhm. Und das erwarte ich schon, dass wir da uns deutlich stärker defensiv positionieren.
Mhm. Aber dieses Bedenken oder diese Strategie wurde ja bisher nur erwähnt im Kontext von China beispielsweise, ne? Also kritische Infrastruktur und Investitionen oder Übernahmen von Häfen, von Terminals oder Schiffsbauern, die Militärtechnik zu tun haben und so weiter. Aber du gehst auch davon aus, dass es sich nicht nur auf Investitionen aus China beispielsweise beschränken wird, sondern tatsächlich auch Anwendung findet für Unternehmen aus den USA?
Also nicht unmittelbar. Mhm. Wir wollen, also ich will jetzt auch keinen Teufel an die Wand malen. Genau. Also das ist auch wichtig, dass wir sachlich und nüchtern nach vorne schauen und keine Panik machen. Also wir werden und wir sind natürlich weiter eng mit den USA verbunden. Ich glaube nur, dass in den nächsten 4 Jahren eben die Amerikaner sich deutlich, und das ist ganz offenkundig, deutlich auf ihre nationalen Interessen besinnen werden. Und die sind nicht immer deckungsgleich mit unseren EU-Interessen. Und dann ist dieses viel geachtete Wort, das Frau Merkel ja schon gesagt hat, die EU muss sich stärker auf sich selbst besinnen, muss ihr Schicksal in die eigenen Hände nehmen. Das wird zu einem Stück weit in alle Politikbereiche, in alle Rechtsbereiche durchschlagen. Das wird in den nächsten Jahren sicherlich noch nicht so weit gehen, dass wir sagen, wir betrachten jetzt Übernahmeversuche durch amerikanische Unternehmen als feindliche Übernahmen. Mhm. Also nicht feindlich im Sinne des Gesellschaftsrechts, sondern politisch gesehen sozusagen. Das glaube ich nicht. Aber ich glaube, dass die Umgebung dafür insgesamt eben schwieriger wird.
Ja, okay, dann lass uns noch ein bisschen was zum Thema Sanktionen und Embargos sagen. Da hast du vorhin schon ein paar Dinge angeschnitten, aber was glaubst du, was im Jahr 2025 sich grundlegend ändern wird an den Situationen, die du beschrieben hast? Iran beispielsweise, Ukraine, Russland, diese Themen, da wird sich definitiv in diesem Jahr wahrscheinlich was tun. Das wird nicht so bleiben wie 2024, da wird es eine Verschiebung geben. Da ist, glaube ich, Spiel drin in jeglicher Hinsicht.
Das denke ich auch als wichtigstes sicherlich Ukraine. Sanktionen gegen Russland. Ich rechne nicht damit, dass die EU-Sanktionen kurzfristig aufgehoben werden. Das wäre aus meiner Sicht vorschnell, denn selbst wenn es da relativ schnell zu einer Einigung politisch kommen würde über einen Waffenstillstand oder ähnliches, bis wir ein umfassendes Abkommen haben, das letztlich die Basis dafür wäre, die Sanktionen in einem größeren Rahmen aufzuheben, dürfte einige Zeit vergehen. Und das ist nicht direkt geknüpft an amerikanische Vermittlungsbemühungen, wie auch immer die auch aussehen sollen. Also, aber dass es dort Bewegung gibt, damit muss man sicherlich rechnen. Aber es wäre vorschnell darauf zu setzen, dass wir jetzt, was weiß ich, am 1. April, dass das Embargo fällt. Das wird nicht so sein. Und wenn es dort Entwicklungen gibt, wird es vermutlich auch so ähnlich sein, wie wir das dann aus dem Iran-Embargo kennen, dass es schrittweise zurückgebaut wird und dass natürlich die waffenbezogenen, technologiebezogenen Sanktionen noch länger fortbestehen als die, die unkritische Güter betreffen, wie Importverbote für Holz oder ähnliches. Also das heißt, auch da wird es aus meiner Sicht eine Entwicklung geben, aber schrittweise. Es wird nicht der große Knall kommen und wir wachen morgens auf und alles ist anders in rechtlicher Hinsicht.
Ja, also die Unternehmen, die sich aus Russland zurückgezogen haben, sei es produktionstechnisch als auch als Absatzmarkt, sollten sich keine Hoffnung machen, dass es auf absehbare Zeit, zumindest 2025, irgendwie in die andere Richtung geht, wenn überhaupt dann schrittweise, und selbst da steht noch weit, weit in den Sternen.
Ja, aber es ist durchaus eine Überlegung für Unternehmen, die sich noch nicht zurückgezogen haben, was ja rechtlich auch durchaus legitim ist, auch wenn es immer schwieriger wird, Geschäft in Russland aufrechtzuerhalten. Für die ist es natürlich durchaus eine Überlegung zu sagen, wir versuchen diesen Schritt noch hinauszuzögern, bis die Lage wieder klarer wird. Mhm. Und dann kann es natürlich sinnvoll sein zu sagen, bevor man ganz zurückzieht, man stellt die Aktivitäten erstmal ruhend, man zieht sich weitestgehend zurück, aber behält sozusagen die Hülle noch dort. Mhm. Das ist eine Strategie, die auch viele Unternehmen durchaus fahren.
Mhm. Okay, Thema Zölle. Ich glaube, das ist das, was momentan so ein bisschen alle ein bisschen beunruhigt, was da aus den USA kommen wird. Trump hat schon seit seiner Wahlkampagne und auch seitdem immer wieder angedeutet, dass Zölle sozusagen das Allheilmittel für ihn darstellen, dass er sozusagen mit dem Holzhammer überall draufhaut. Was ist da zu erwarten und wie sollen Unternehmen damit umgehen?
Ja, er hatte ja diese Idee einmal geäußert eines External Revenue Service, ja, genau. Als Gegenstück zu dem Internal Revenue Service in den USA, der also bei ausländischen Firmen dann Zölle eintreibt. Das hat ihm wieder viel Spott und Kritik eingebracht, weil er einfach die Konzeption von Zöllen mutmaßlich nicht verstanden hat, sage ich mal vorsichtig. Also Zölle werden natürlich immer von dem US-amerikanischen Importeur gezahlt.
Und letztlich von den Verbrauchern,
dann,
ja.
Und dann umgelegt auf die Preise, ja, und auf die Verbraucher letztlich so. Aber sie führen tatsächlich natürlich zu einer Verteuerung der Importe und deswegen haben sie natürlich auch Auswirkungen auf die hiesige Wirtschaft und auf die Wirtschaft weltweit. Weil amerikanische Konsumenten, amerikanische Firmen und Kunden möglicherweise zu Produkten ausweichen, die eben nicht mit Zöllen belegt sind. Also das heißt, das ist eine Überlegung, die man anstellt. Wie kann ich weiter in die USA importieren oder wie kann ich meine Produkte am Markt dort bereithalten, ohne dass ich von diesen Verschärfungen betroffen bin. Und dann gibt es natürlich die eine Möglichkeit, in den USA zu produzieren und eben auf dem lokalen Markt anzubieten. Dann muss ich dafür natürlich keine Zölle zahlen. Höchstens auf Teile, die ich wiederum importiere, um dort zu produzieren. Oder ich gehe in Länder, mit denen Freihandelsabkommen bestehen, wobei wir nur gehört haben, dass Mexiko und Kanada auch betroffen sein sollen von, ja, von zusätzlichen Zöllen. Also das ist schwer vorherzusagen. Das Zauberwort wird sicherlich hier auch wieder Diversifizierung sein. Also alles auf eine Karte zu setzen, ist unter dieser Regierung, also ist nie gut und unter dieser Regierung besonders kritisch zu sehen. Man muss einfach sich verschiedene Optionen offen halten und nach Möglichkeit auf die Situation dann reagieren können.
Ist aber schon ein bisschen beunruhigend, wenn man sieht, wie schnell solche Freihandelsabkommen dann doch, wenn es hart auf hart kommt, über Bord geworfen werden können. Ich meine, diese Freihandelsabkommen waren die Grundlage dafür, dass deutsche Unternehmen beispielsweise massiv investiert haben in Produktionsstätten in Mexiko, um den US-amerikanischen Markt von dort zu bedienen und andere europäische Unternehmen, chinesische Unternehmen auch. So, wenn das von heute auf morgen einfach mal eben so gekippt werden kann, ist natürlich harter Tobak, ne?
Ja, also ich bin ja im Ehrenamt Vorsitzender des Europäischen Forums für Außenwirtschaft und wir veranstalten einmal im Jahr eine Tagung zu Zöllen und zur Außenwirtschaft, die sogenannte EFA-Tagung. Und da wird in diesem Jahr die Frage sein, Freihandel versus Regionalisierung, über die wir sprechen werden. Also das ist das Ende des Freihandels damit eingeläutet. Das hat man jetzt schon öfter so gesagt. Es wird natürlich nicht ganz zu Ende sein, aber die Lehren, die wir aus den letzten Jahren allein schon aus Covid, aus verschiedenen Unterbrechungen der Lieferkette, Suezkanal etc. sehen, ist eben stärker zu diversifizieren und nicht alles auf die globale Lieferkette zu setzen. Und Trump verstärkt diese Entwicklung jetzt noch, indem er das Ganze noch unberechenbarer macht. Und das ist eine Herausforderung. Wie man damit umgeht, wissen die Logistiker, die zuhören, besser als ich. Ich bin ja nur Anwalt. Aber das ist wirklich die Herausforderung für die nächste Zeit, diese Entwicklungen zu antizipieren und zu sagen, wie können wir uns eine gewisse Flexibilität verschaffen über Produktionsstätten, über Lieferwege, die wir wählen, um legal den Baustein dafür zu legen, dass weniger Zölle gezahlt werden müssen. Warum betone ich so legal? Weil in den Fällen, in denen Zölle angehoben werden oder hohe Antidumping-Zölle eingeführt werden, steigt natürlich das Risiko auch, dass man mit falschen Ursprungsbezeichnungen konfrontiert wird und dann einmal Strafverfahren und hohe Geldbußen gegen sich gelten lassen muss. Also da muss man auch sehr genau hinschauen, ob die Angaben so stimmen, die man von seinen Kunden, Lieferanten übernimmt.
Ja, Thema Exportkontrollen, auch ein wichtiges Thema, haben wir auch erlebt, dass das auch immer häufiger zum Werkzeug wird. USA beispielsweise verbieten bestimmte Chips beispielsweise nach China zu liefern, einfach um politischen Druck auszuüben, ja, und den technologischen Fortschritt da zu wahren. Auch wahrscheinlich ein Feld, das sich 2025 noch zusätzlich verstärken wird, wo dann deutsche Firmen entsprechend auch mit reingezogen werden könnten.
Ja, ist ein Feld, das in den letzten Jahren schon immer wichtiger wurde, weil durch neue Technologien die Bandbreite sozusagen der Güter und Technologien, die erfasst sind, sehr viel größer geworden ist. Wir können eben, das sieht man ja auch am Ukraine-Konflikt, wo viele Güter aufgenommen wurden in die Sanktionslisten, die eigentlich von uns gar nicht als sogenannte Dual-Use-Güter, also als gefährliche oder militärisch nutzbare Güter angesehen werden, weil man eben festgestellt hat, dass auch einfache Schaltungen verwendet werden können als Kriegsgüter. Und das hat Auswirkungen insgesamt. Dann kommt eben der große Konflikt USA, EU einerseits, China andererseits. Also welche Werteordnung haben wir? Wir sehen schon seit einigen Jahren, dass auch aus Deutschland und der EU Exporte nach China sehr viel kritischer beäugt werden, häufig Exportgenehmigungen nicht erteilt werden. Also dass es da eine deutliche Verschlechterung in dem regulatorischen Umfeld gegenüber 2015-16 gegeben hat. Und das wird so natürlich bestehen bleiben, solange die politische Großwetterlage sich nicht ändert und wir da wieder zu einem besseren Miteinander kommen.
Mhm. Du hast gerade erwähnt, dass es inzwischen sehr, sehr unübersichtlich geworden ist in Bezug auf was tatsächlich von solchen Exportbeschränkungen betroffen ist. Gibt es so ein paar klassische Komponenten oder Produkte, die Unternehmen häufig unterschätzen, weil sie nicht glauben, dass sie von Exportbeschränkungen betroffen sind und dann dadurch in Schwierigkeiten kommen?
Ja, also was ich erwähnte, Schaltungen. Messgeräte, Dichtungen, das kann alles erfasst sein, aber letztlich ist entscheidend, es kommt nicht auf die Bezeichnung an, es kommt nicht auf eine Mutmaßung an, sondern Unternehmen sind einfach gehalten, wirklich zu kontrollieren, was sie exportieren und vorher genau zu prüfen, ist das gelistet oder nicht. Und wer dafür nicht die erforderlichen Ressourcen bereitstellt als Geschäftsführer, der bringt sich selbst auch in Haftung hinein. Mhm. Ja, und das muss man, das kann man einfach nicht deutlich genug sagen. Und das gilt auch für Spediteure, die in vielen Regularien bei Sanktionen vor allen Dingen, wo wir eben Einfuhr-, Durchfuhr-, Beförderungsverbote haben. Also früher wurde immer der klassische Ausführer, Exporteur angesprochen, der ist verpflichtet. Das gilt aber heute nicht mehr so. Wir haben in vielen Dingen Dienstleistungsbeschränkungen. Wir haben eben Beschränkungen für Exporteure. Wir haben für Versicherungen, Banken. Also wirklich die gesamte Wirtschaft ist davon betroffen und keiner kann sich dem entziehen. Und das heißt, sobald ich einen Bezug nicht nur nach Russland habe, sondern es geht ja auch um Beschränkungen für den Umgang mit Unternehmen, die irgendwie einen russischen Gesellschafter zum Beispiel haben können, Geschäftsführer. Ich muss also sehr viel mehr Sorgfalt an den Tag legen, als eben noch vor 10 Jahren. Und das ist vielleicht auch, jetzt antizipiere ich mal die nächste Frage, der Übergang zum 14., 15. Sanktionspaket der EU, wo man eben die Wirtschaft und die Unternehmen viel stärker in die Pflicht nimmt und sagt, ihr müsst sicherstellen, dass bestimmte Güter eben nicht nach Russland geliefert werden. Also und zwar nicht erst im Nachgang, sondern wirklich aktives Risikomanagement betreiben. Da ist dieses Stichwort Sorgfaltspflichten, das wir aus dem Lieferkettengesetz kennen. Also ich bin auch nach Embargo-Verordnungen verpflichtet, sozusagen ein Risikomanagement aufrechtzuerhalten, eine Risikoanalyse zu machen. Wo ist denn eine Gefahr, dass Güter irgendwie über Drittländer nach Russland geleitet werden können? Das gilt nur für die sogenannten High-Priority-Items.
Lothar, das war in der Tat meine Follow-up-Frage. Meine nächste Frage wäre, die sich natürlich daraus ergeben, was du gerade gesagt hast, wäre gewesen, dass Unternehmen in der Tat ja in den letzten Jahren sehr, sehr kreativ geworden sind, ne? In der Art und Weise, wie sie dann doch irgendwie Waren dahin bekommen, wo sie nicht hingehören, über Drittländer und so weiter und so fort. Da ist ja ein reger Schwarzhandel, sozusagen Schattenhandel entstanden. Also erstmal vielleicht das Plädoyer an die Firmen, die glauben, dass sie besonders clever sind, besonders kreativ sind und irgendwie schon einen Weg finden. Da die Warnung, auch da wird inzwischen schärfer hingeguckt. Da sind Pakete auf dem Weg, die das aktiv unterbinden sollen. Das ist vielleicht das erste Plädoyer, kannst du da was zu sagen. Das zweite aber auch, für viele der Zuhörer, die betroffen wären, aber mit fairen Mitteln handeln und wirklich alles sauber machen. sind potenziell wettbewerbstechnisch im Nachteil gegenüber denen, die es nicht genauso sehen, die irgendwie kreativ sind und die irgendwie einen Weg finden und trotzdem irgendwie über Kanäle verkaufen, wo sie eigentlich nicht verkaufen dürfen. Da vielleicht ein Statement dazu, erstmal zu denen, die glauben, dass sie besonders clever sind. Was erwartet die in diesem Jahr? Und dann für die, die Fairplay machen, dürfen die sich Hoffnung machen, dass das, was da vorgeschlagen wird, auch tatsächlich funktioniert und dass wir wieder Level Playing Field sozusagen haben und dass nicht die Leute, die besonders kreativ da alle möglichen Register ziehen im Hintergrund, dann auch noch belohnt werden dafür.
Ja, also wer bewusst Vorschriften umgeht, indem er gezielt sozusagen über Drittländer nach Russland liefert, also verbotene Güter nach Russland liefert, der hat sich immer schon strafbar gemacht, der wird sich auch weiter strafbar machen. Es ist gerade eine Verschärfung des Außenwirtschaftsgesetzes auf dem Weg, die die Strafen da erhöht und die Strafbarkeit deutlich ausweitet. Also das ist immer schon für uns natürlich ein No-Go gewesen. Und da muss man eben ganz klar sagen, das ist kriminell und da gibt es einfach insoweit keine Grauzone, sondern das ist klar der rote Bereich.
Aber als Beispiel, wenn ich jetzt, ich sag mal, ein ganz banales Beispiel, ich bin Autohändler, ja, und habe einen Zwischenhändler, dem ich die gesamten Luxuskarossen verkaufe und der findet schon irgendwie einen Weg, die nach Russland zu bringen oder Luxusartikel, was auch immer.
Genau, also wenn ich an jemanden liefere, der sozusagen geografisch an der russischen Grenze ist und ich habe vielleicht eine Lieferbeziehung mit dem schon seit Jahrzehnten und ich habe dem im Jahr immer 5 oder 10 Autos verkauft und jetzt verkaufe ich ihm seit 2 Jahren einmal 100 oder 200 Autos, dann könnte man schon mal auf den Gedanken kommen, nachzufragen, wo gehen die denn hin? Und das muss ich eben machen, wenn ich im Bereich bestimmter Güter bin. Ich muss aber insgesamt hier und Autos zählen natürlich zu den Gütern, die von Sanktionen betroffen sind. Ja. Deswegen ist das Beispiel auch gut gewählt. Also ich muss eben schauen, dass ich nicht in eine Situation komme, wo man mir nicht mehr glaubt, dass ich keine Kenntnis davon habe, sage ich mal vorsichtig.
Ja, und nochmal, nur das für mein Verständnis, wer achtet darauf, wer verfolgt das? Ist das BAFA oder wer macht diese Nachverfolgung oder diese Recherche, die sowas aufdecken?
Das machen das Zollfahndungsamt zum Beispiel, bei dem das Zollkriminalamt, wo solche Dinge zusammenlaufen. Das BAFA ist ja reine Genehmigungsbehörde in dem Fall, hat also keine exekutiven, geheimdienstlichen Befugnisse, sondern Auswertung solcher Dinge, das ist Aufgabe der Zollverwaltung und die leiten die Informationen dann auch weiter. Die würden auch Verfahren starten oder die Staatsanwaltschaften informieren.
Und da sind wir auch mit genügend Ressourcen ausgestattet, sodass da wirklich gewährleistet werden kann, dass ein fairer Wettbewerb, nochmal zurückzukommen auf die Leute, die wirklich nach allen Regeln spielen und die es sauber machen wollen, das bewusst nicht machen, dass sie nicht im Nachteil sind gegenüber den Leuten, die einfach Richtung Osten verkaufen, obwohl sie ganz genau wissen, wo das Zeug landen könnte.
Genügend Ressourcen hat man da nie, das ist klar, aber dieser Wettbewerbsnachteil, der vermeintliche, der darf natürlich kein Argument sein, da die Zügel schleifen zu lassen. Also die Wahl ist eben, ich halte mich ans Gesetz oder ich riskiere Freiheitsstrafe bis zu 5 oder bis zu 10 Jahren in besonders schweren Fällen. Und das ist die zweite Option, ist natürlich keine Option. Für die, die sich wirklich an Recht und Gesetz halten wollen, wird es einfach extrem schwierig. Das hängt mit dem 14. Sanktionspaket zusammen, wo die EU die Anforderungen an deutsche und europäische Unternehmen einfach so massiv hochgesetzt hat, dass es mir schon schwerfällt, das zu verteidigen. Da kann ich mich richtig in Rage zu reden, weil
das
ich
ist wieder der,
weil
das
ich
ist wieder die Kehrseite
glaube,
der Medaille, ne? Wo ich dann denke, ja, ich bin auf einer Seite, verstehe ich, dass wir solche schwarzen Kanäle zumachen müssen, uns unterbinden müssen, um den Wettbewerb fair zu halten und so weiter und so fort, dass die Sanktionen auch greifen, all solche Dinge. Aber wenn ich dann auf der anderen Seite sehe, wie sehr so ein Apparat ausarten kann, wo selbst jemand wie du, der ja theoretisch davon profitiert, je mehr Regulierung und neue Gesetze es gibt, desto besser läuft das Geschäft, dass jemand wie du sogar sagt, pass mal auf, also da geht es wirklich gerade in die falsche Richtung, da blähen wir gerade so einen Apparatus auf, der nicht mehr zielführend ist. Ist das inzwischen so? Und gib mal ein paar Beispiele, wo du glaubst, dass das in die falsche Richtung geht oder dass es irgendwie überbordet.
Na, wir haben eigentlich eine klare rechtliche Ausgangssituation seit vielen Jahren in den Embargo-Verordnungen. Und die wurde bis vor kurzem auch noch von den deutschen Behörden hochgehalten. Es gibt einen Artikel 13, der sagt, die Verordnungen gelten für Unternehmen mit Sitz in der EU und für Privatpersonen mit Staatsangehörigkeit eines EU-Mitgliedstaats, egal wo sie handeln. Es gibt noch ein paar andere Ausnahmen, die jetzt aber keine Rolle spielen. Das heißt auch, für Drittstaatsunternehmen, also für eigenständige Tochtergesellschaften von deutschen Unternehmen in Drittländern, finden die EU-Sanktionen keine Anwendung. Dort gelten die Vorschriften des dortigen nationalen Rechts. Also wenn ich eine chinesische Tochtergesellschaft habe, muss die sich an chinesisches Recht halten. Das ist auch völlig klar. Das erwarten wir ja umgekehrt auch. Wir sagen ja, wenn hier eine chinesische Gesellschaft eine Tochtergesellschaft eröffnet, dann muss die sich an deutsches Recht halten und nicht an chinesisches. So, und dieser Grundsatz, der also über viele Jahrzehnte galt, den hat die EU jetzt aufgeweicht und hat den neuen Artikel 8a eingefügt, der sagt, ich muss als Muttergesellschaft darauf hinwirken, jetzt kommen wir wieder zu den Sorgfaltspflichten, ich muss darauf hinwirken, dass meine Tochtergesellschaften in Drittländern die EU-Sanktionen nicht untergraben. Und da wurde heftig drum gestritten, was das heißt, nicht untergraben. Und dann hat die EU-Kommission im Dezember einmal Auslegungshinweise erlassen und hat gesagt, ich vereinfache ein bisschen, faktisch müssen die sich alle an EU-Recht halten. Und das geht aus meiner Sicht eben viel zu weit, weil ich damit Unternehmen in eine ganz schwierige Situation bringe. Und das kann man am Beispiel Russland natürlich ganz gut sagen. Russland ist kein Rechtsstaat. Das heißt, wenn ich dort meinen Geschäftsführer anweise, EU-Recht zu befolgen, dann muss der persönliche Konsequenzen befürchten. Das geht über sanften bis zu stärkerem Druck, aber nicht immer in den Kategorien, die wir hier kennen, dass es ein Verwaltungsakt gibt, einen Bescheid, gegen den ich Einspruch einlegen kann. Das sind eben ganz andere Mittel, die man dort hat. Und da sagt jetzt die EU-Kommission, das interessiert uns gar nicht, denn wer in Russland tätig ist, der lässt sich ja bewusst darauf ein, der ist sich dieses Risikos bewusst. Und das, finde ich, ist überhaupt nicht mehr rechtlich nachvollziehbar, denn es gibt viele Tätigkeiten, die nach den Russland-Sanktionen erlaubt sind. Ich habe hier einen Grundsatz der Außenhandelsfreiheit. Ich kann den gut oder schlecht finden, aber der besteht. Und wenn ein Unternehmen sich vor 30 Jahren entschieden hat, eine Niederlassung in Russland aufzumachen, dann ist es ihr gutes Recht, das zu tun. Und wenn Waren und Güter und Dienstleistungen nicht sanktioniert sind, dann darf ich das auch aufrechterhalten. Auch wenn ich das politisch nicht gut finde. Und jetzt versucht man über Umwege, über den Umweg dieser Sorgfaltspflichten, diese ganzen Gesellschaften an EU-Recht zu binden. Nochmal, um nicht missverstanden zu werden, das kann man ja politisch machen, aber dann sollte man es in die Verordnung aufnehmen. Und die Verordnung ist aber äußerst unklar gefasst und sagt eben, ich muss als Muttergesellschaft darauf hinwirken. Das ist ganz schlechte Gesetzgebung. Und ich halte es auch für rechtswidrig. Aber man muss sehr vorsichtig sein, solange das nicht entschieden ist, solange ein Gericht da nicht Grenzen gesetzt hat, muss man natürlich ernst nehmen, was die EU-Kommission sagt.
Ja, ich erinnere mich gerade an das, was du vorhin sagtest, zu Anfang des Gesprächs, als du sagtest, wir müssen uns in Deutschland und auch in Europa vor allem auf unsere eigenen Interessen ein bisschen mehr fokussieren und darauf einen Wert legen, weil wir sonst im internationalen Wettbewerb nicht bestehen können, weil anderen dann auch sozusagen die Waffen schärfen, ja, in Anführungszeichen. Auf der anderen Seite gibt es immer und immer und immer wieder Beispiele, wo ich das Gefühl habe, dass die EU mit ihren Richtlinien und der Erweiterung der Sorgfaltspflichten und so weiter immer mehr den Unternehmen aufbürden und immer mehr in die Zange nehmen und immer mehr Bürokratie drauflasten, sodass es unterm Strich für europäische Unternehmen immer schwerer wird, sich im internationalen Wettbewerb zu behaupten und nicht leichter. Woran liegt das und wie kann das irgendwie mal eingedämmt werden? Da bin ich sicher nicht der Einzige, der den Eindruck hat. Gerne erst deine Meinung dazu und dann, was kann man dagegen machen, dass es auch aus Sicht der Unternehmen, die sich ständig gegängelt fühlen und ständig noch neue Verordnungen und ständig nochmal neue Richtlinien und ständig nochmal eine neue Sorgfaltspflicht, irgendwann muss doch mal Schluss sein, denken sich viele Unternehmen, und ich höre das in vielen, vielen Gesprächen, dass die Leute einfach die Schnauze voll haben.
Ja, das war tatsächlich eine Tendenz der letzten 5 Jahre sozusagen des Green Deal der EU auch. Jetzt, wenn wir den Fokus so ein bisschen vielleicht von den Sanktionen zur Nachhaltigkeit jetzt werfen, dass man wirklich nicht nur die hiesigen Unternehmen, sondern auch den Rest der Welt damit überfordert. Also man will wieder Spitzenreiter sein, aber nicht technologisch oder nicht wirtschaftlich, sondern regulatorisch tatsächlich. Und das entspringt natürlich durchaus hehren Überlegungen und Zielen. Aber man hat versäumt, sowohl die betroffenen Drittstaaten mitzunehmen, also die EUDR, die Entwaldungsverordnung ist ja ein besonders gutes Beispiel, die jetzt um ein Jahr verschoben wurde und große Proteste eben nicht nur von den hiesigen Unternehmen und Verbänden ausgelöst hat, sondern auch von den betroffenen Staaten und die dazu führt, dass eben Jahre oder jahrzehntelange Entwicklungspolitik mit einem Federstrich sozusagen ad absurdum geführt wird, weil Bauern in kleineren Kooperativen die Anforderungen nicht mehr erfüllen können, damit ihr Kakao hier in der EU auf den Markt kommen kann. Daran sah man das so ein bisschen exemplarisch. Man kann jetzt noch weitere Beispiele nennen und ich will ganz sicher nicht jetzt der Abschaffung aller Nachhaltigkeit hier das Wort reden, sondern es geht, glaube ich, darum, diesen vernünftigen Ausgleich zwischen berechtigten Anforderungen und einer pragmatischen Umsetzung zu finden. Und da ist man ja jetzt schon in Teilen ein bisschen weitergekommen, indem man gesagt hat, man vereinfacht die Berichtspflichten etwa zwischen der Nachhaltigkeitsrichtlinie, der CSDDD und der CSRD, also der Berichterstattungsrichtlinie, der Reporting Directive, dass das aufeinander abgestimmt ist und dass man nicht unterschiedliche Berichte abgeben muss. Da kann man noch einiges machen und dann muss man, glaube ich, einfach den betroffenen Unternehmen mal zuhören und sehen, welche Schwierigkeiten da auf die Einzelnen zukommen.
Ja, jetzt kommen ja viele Dinge immer in Phasen und in Wellen und es gibt Trends und Gegentrends und irgendwann gibt es auch Backlash gegen solche überbordenden Dinge. Ist es zu erwarten, dass auch hier irgendwann ein anderer Wind einkehrt? Du hast es gerade mit 5 Jahren beschrieben, wo das wirklich deutlich war, dass da immer mehr Bürokratie, immer mehr Regulatorien aufgebaut wurden. Besteht noch Hoffnung, dass wir irgendwann zur Besinnung kommen und das ein bisschen in gesundes Maß zurückgebracht wird? Beziehungsweise ist ja auch gut vorstellbar, wenn wir gucken, was in den USA gerade los ist, wo ja bewusst viele Dinge zurückgeschraubt wurden, muss man jetzt nicht als Beispiel nehmen, aber ist es anzunehmen, dass wir in Europa auch ein bisschen so, keine Ahnung, ein bisschen die Mentalität oder den Trend so ein bisschen auch mitnehmen und da so ein bisschen uns besinnen und vielleicht den Unternehmen an der einen oder anderen Stelle ein bisschen mehr Breathing Room zu geben, ein bisschen mehr Luft zum Atmen und ein bisschen mehr Freiheiten und ein bisschen mehr Möglichkeit, die Wettbewerbsfähigkeit international zu halten.
Jetzt werden wir ja fast sehr politisch. Also ich habe das mit der Gründung meiner Kanzlei am eigenen Leib miterlebt. Wenn das 2 Monate dauert, bis ich eine Steuernummer zugewiesen bekomme, wo man eigentlich denkt, die sollte auf Knopfdruck erfolgen, dann stimmt irgendwas nicht. So, und das ist jetzt ein ganz kleines und unbedeutendes Beispiel, aber es zeigt mir so exemplarisch, wir sind stark darin, die Dinge zu verfolgen, die eher behindern. Noch ein schönes Beispiel aus meiner Gründungsphase. Die erste Behörde, die sich von sich aus gemeldet hat, war der Gebührenservice von ARD und ZDF, die gleich mal den Beitragsbescheid geschickt hat oder eine Anhörung.
Herrlich, ja. Da geht's auch
immer
ganz schnell.
Man wartet auf
da
alles andere. Das ist unglaublich. Also warum lassen wir die Leute nicht die Bürokratie handeln in Deutschland? Nein. Also in der Tat, ich glaube, wir sind an dem Punkt angelangt, wo man sieht, dass man so ein bisschen zurückdrehen muss. Und das ist jetzt natürlich eine sehr politische Frage, was ist das richtige Maß? Gerade hat die EVP-Fraktion gefordert, dass die Anwendung der CSDDD, also der Nachhaltigkeitsrichtlinie, nochmal um 2 Jahre aufzuschieben. Also die soll ja für die großen Unternehmen 2027 in Kraft treten, dann gestaffelt 2029 für kleinere, also für Unternehmen ab 1000 Mitarbeitern. Das fordert man jetzt nochmal 2 Jahre rauszuzögern. Da möchte ich jetzt gar nicht sagen, was da der richtige Weg ist. Ich glaube, wichtiger ist wirklich zu sagen, wie kann man verhindern, dass man unter verschiedenen Regularien dasselbe in unterschiedlichen Ordnern sozusagen machen muss oder gegenüber unterschiedlichen Behörden. Also mein Beispiel der Zwangsarbeit, das ich schon häufiger vielleicht auch im Podcast gebracht habe, wenn ich ein Problem mit Zwangsarbeit in der Lieferkette habe, dann wird das in Zukunft sozusagen ein Problem unter der Forced Labor Regulation der EU, die auch 2027 in Kraft treten wird. Ich habe aber damit auch ein Problem nach dem Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz und der CSDDD. Und ich habe ein Problem, wenn es um Produkte wie Kakao, Kaffee geht, nach der EUDR, der Entwaldungsverordnung, weil auch dort der Schutz der Menschenrechte eine Rolle spielt. Das Problem ist, wir haben drei unterschiedliche Behörden danach, die dafür zuständig wären, sich damit zu beschäftigen.
Und alle fordern Berichtspflichten.
Und das kann doch nicht sein. Ja. Also und da muss man ansetzen und sagen, wir müssen das stärker konsolidieren. Vielleicht muss man auch auf EU-Ebene sagen, man macht tatsächlich ein Nachhaltigkeitsgesetzbuch, in dem diese Verordnungen zusammengeführt werden. Das ist aber schwierig. Also der große Wurf auf EU-Ebene ist schwer zu erreichen, weil ich natürlich dann wieder entsprechende Mehrheiten brauche. Aber wenn wir auf nationaler Ebene es schaffen, die Zuständigkeiten schon mal zu verschlanken und einzugrenzen, dann ist sicherlich auch was gewonnen.
Jetzt habe ich zum Thema Lieferketten und Entwaldungsverordnung kürzlich erst Podcast gemacht. Das heißt, ein bisschen bin ich im Thema drin, aber gebe vielleicht unseren Zuhörenden nochmal einmal kurz den Status aktuell 2025. Was hat es mit dem deutschen Lieferketten-Sorgfaltspflichtengesetz 2025 auf sich? Was mit dem europäischen, was das deutsche ersetzen soll? Und danach vielleicht noch die Entwaldungsverordnung, weil es auch noch ganz wichtig ist. Immer deutsches Lieferkettengesetz erstmal.
Ja, beim deutschen LKSG gab es ja Versuche im letzten Monat, das dann abzuschaffen im Bundestag, nachdem verschiedene Ankündigungen da waren, zu sagen, das muss weg, erstmal über die Medien. Das ist aber alles nicht passiert. Also das LKSG in Deutschland gilt.
Fand ich spannend übrigens, weil ich gedacht hatte, dass das vielleicht zum Spielball des Wahlkampfs werden würde. Aber es ist relativ ruhig. Also in der Hinsicht habe ich jetzt im Wahlkampf noch nicht so viel gehört. Das ist anscheinend, gibt es wichtigere Themen.
Ja, man hört es eben leise immer, diese Verschiebung oder Anpassung an EU-Recht, aber es stimmt, es gibt, glaube ich, auch drängendere Themen für die Allgemeinheit. Aber festzuhalten ist, das Gesetz ist anwendbar, es gilt für Unternehmen ab 1000 Mitarbeitern und, was man auch sagen muss, es wird auch durchgesetzt. Also das BAFA ist unbeeindruckt von dieser politischen Diskussion, geht seiner Aufgabe nach und versendet Auskunftsersuchen an betroffene Unternehmen mit vielen Fragen und ist da sehr gründlich auch in der Abarbeitung.
Mit anderen Worten, du kannst abends in der Tagesschau hören, wie der Wirtschaftsminister oder der Bundeskanzler da sagt, das Gesetz muss weg und dann am nächsten Tag kriegst du ein Schreiben vom BAFA.
Genau, ja. Aber das ist natürlich auch der gesetzliche Auftrag des BAFA, sich nicht auf kurzfristige Pressemeldungen zu stürzen, sondern eben zu warten, bis gesetzlich Fakten geschaffen sind.
Ja, aber was heißt das für Unternehmen, die so in dieser Zwischenrolle sind, also in der Größenordnung, wo ich eigentlich jetzt schon vom deutschen Lieferkettengesetz betroffen gewesen wäre, beziehungsweise bin, im europäischen, was das deutsche ersetzt, aber erst in 3 Jahren, wenn das ganze Tassi online kommt. Was ist diesen Unternehmen zu raten, was sie jetzt unmittelbar machen sollen? Richtige Schritte und vielleicht Fehler, die man machen kann.
Also Fehler wäre aus meiner Sicht ganz klar zu sagen, wir sind zukünftig nicht davon betroffen, also hören wir jetzt mit unseren ganzen Bemühungen auf. Was mir immer ein Anliegen ist, ist zu sagen, Nachhaltigkeit ist nicht nur Lieferkettengesetz. Also wenn ich an mein Beispiel mit der Zwangsarbeit von eben denke, in der kommenden Zwangsarbeiterverordnung und in der EUDR gibt es keinerlei Schwellenwerte für betroffene Unternehmen. Da geht es bei Zwangsarbeit generell ohne irgendeine Einschränkung. Unternehmen ab einem Mitarbeiter, egal welche Branche, müssen sich an die Regelungen halten. Sonst droht ein Verbot des Inverkehrbringens, also ein Importverbot. EUDR haben wir bestimmte Produkte. Nur die fallen darunter. Wenn ich aber betroffen bin, wie bei Kakao, Rindfleisch, Kaffee, Soja, Kautschuk, dann gilt es auch ohne Schwellenwert. Also das heißt, ich muss meine Situation als Unternehmen erstmal sehr genau betrachten. Und wenn ich feststelle, und ich würde mal behaupten, jedes Unternehmen, das eine internationale Lieferkette hat, muss ich mit Fragen der Zwangsarbeit, der Einhaltung von Menschenrechten, Arbeitsbedingungen beschäftigen, dann kann ich das Thema Nachhaltigkeit nicht außen vor lassen.
Und hinzu kam ja auch noch, dass selbst in der Phase, als das deutsche Lieferkettengesetz nur für Unternehmen ab 3000 Mitarbeiter galt, wurden auch ganz, ganz häufig kleine Unternehmen mit reingezogen, ja, sozusagen, die dann Post bekommen haben von größeren Unternehmen, die, mit denen sie Handel betreiben, wo dann auch irgendwelche Fragebögen beantwortet werden müssen. Ne?
Also. Genau. Also die Gesetze, sämtliche Gesetze zielen ja auf die gesamte Lieferkette, egal wer primärer Adressat ist. Und das heißt, immer wenn ich in einer Lieferkette bin, wo mein Kunde dann betroffen ist davon, muss ich mich mit den Themen beschäftigen. Und diese Themen bleiben uns erhalten, egal ob sie jetzt etwas praxisnäher umformuliert werden, ausgelegt werden. Also Fehler wäre aus meiner Sicht ganz klar, das Thema ad acta zu legen und zu sagen, das brauche ich nicht mehr. Ja, sondern wirklich diese ganzheitliche Betrachtung zu sagen, wo stehen wir da, welche Vorschriften gelten für uns. Und dann kann ich natürlich auch punkten, wenn ich entsprechend vorbereitet bin und die Umsetzung angehe.
Was gibt es denn noch für Themen, die Leute, die in Logistik und Supply Chain arbeiten, 2025 auf der Liste haben sollten? Dinge, die du siehst, die häufig vielleicht unterschätzt werden, die so nicht die Aufmerksamkeit finden, die sie eigentlich verdient hätten, die mal erwähnt werden sollten.
Also ich sehe 2025 in der Tat als ein Jahr, in dem viele Weichen im Hinblick auf die Nachhaltigkeit gestellt werden. Circular Economy, Berichtspflichten, das sind alles Themen, mit denen man sich beschäftigen muss. Und ich hatte kürzlich ein Gespräch mit einem Mandanten, der wissen wollte, wie er da Ressourcen einsparen kann. Und dann sagte ich, das halte ich noch nicht für den richtigen Zeitpunkt. Das mag sein, dass man das in 2-3 Jahren, wenn sich Dinge eingespielt haben, dann wird man vielleicht wieder etwas zurückfahren können. Man kann natürlich über Softwarelösungen vieles machen. Wir sind ja selbst da auch tätig und beraten eine Softwarefirma, die Software für Nachhaltigkeit zur Verfügung stellt, für Nachhaltigkeitscompliance. Also da gibt es viele gute Produkte mittlerweile. Aber im Moment ist das für mich noch nicht der Bereich, wo ich sage, da fokussiere ich meine Sparbemühungen drauf.
Aber weiter so ein paar Themen oder Regulatorien, die irgendwie aus dem Left Field kommen sozusagen, die niemand auf der Uhr hat, die uns überraschen könnten. Abgesehen von den ganzen Dingen, die wir schon genannt haben und die ganzen Black Swans, die noch auf uns lauern.
Ja, also wir haben Ökodesign-Verordnung.
Ja, sag da mal ganz kurz in Kurzform für die, die nicht genau wissen, was sich dahinter verbirgt. Was hat es damit auf sich?
Also das klingt so nett, Ökodesign. Genau. Da denkt man irgendwie, das hat was mit Marketing zu tun. Aber es geht letztlich alles darum, dass Produkte so beschaffen sein müssen, dass sie eben möglichst wiederverwertbar sind, dass sie nicht einfach weggeworfen werden können. Und letztlich dient alles dazu, diese Circular Economy herzustellen. Und das wird vermutlich auch das große Thema jetzt sein. Also wir gehen so ein bisschen aus diesen Vorschriften Lieferkettengesetz, die natürlich auch aktuell bleiben, aber wir gehen weiter in so produktbezogene Regelungen rein, die alle das Thema Sorgfaltspflichten kennen. Also ich in allen diesen Vorschriften Circular Economy, Batterieverordnung, Ökodesignverordnung sind Berichtspflichten enthalten und sind Sorgfaltspflichten enthalten. Also ich muss wissen, wo liegen meine Risiken? Wie gehe ich mit diesen Risiken um? Das ist Bestandteil der Compliance. Und überall droht, wenn ich die nicht einhalte, ein Verbot des Inverkehrbringens. Also sehr viel stärker als ein Bußgeld, das irgendwie im Nachgang nach 2-3 Jahren verhängt wird, habe ich hier potenziell eine Unterbrechung der Lieferkette. Und das ist das Schlimmste, was Unternehmen eben im laufenden Geschäft passieren kann.
Gib mal ein konkretes Beispiel, wie sowas aussehen könnte, von einem bestimmten Produkt, das darunter fällt, was dann entsprechend Konsequenzen hätte.
Ja, wenn du, also du wirst bei der Zollanmeldung, musst du ja bestimmte Codes eingeben, wenn du Produkte aus Drittländern einführst, und du würdest angeben, Compliance mit der Verordnung, sagen wir mit der Ökodesign-Verordnung. Ich glaube, den Code gibt es im Moment noch nicht, der wird dann erst gemacht werden, aber es gibt es für die EUDR schon. Also ich gebe den Code ein, ist vereinbar. Der Zoll macht eine Stichprobenprüfung und stellt fest, ich kann die nötigen Dokumente, also die Sorgfaltserklärung, gar nicht vorlegen. Dann würde er sofort ein Verbot des oder zunächst mal sicherstellen und würde vorläufige Maßnahmen ergreifen. Und wenn ich nicht in der Lage bin, dann die entsprechende Dokumentation zur Verfügung zu stellen, dann würde auch ein Importverbot verhängt werden.
Okay, das ist ein wichtiges, gutes Beispiel, weil nochmal der Unterschied, wenn du 3 Jahre später irgendwie eine Strafe zahlst, ist eine Sache, aber wenn du unmittelbar bestimmte Komponenten oder irgendwie Rohmaterialien nicht einführen kannst, weil sie unter eine Verordnung fallen und deshalb die Produktion steht, reden wir über eine ganz andere Situation, ne?
Ja, und deswegen ist eben die Diskussion um die Entwaldungsverordnung, die EUDR, hat so viel Fahrt aufgenommen vor dem Jahreswechsel, weil viele sich bewusst wurden, einmal zu sagen, ich bin gar nicht in der Lage, ab Januar die Voraussetzungen zu erfüllen. Wie kann ich das jetzt noch machen? Und das wäre vielleicht jetzt mein nächster Rat. Nur weil die Entwaldungsverordnung um ein Jahr jetzt aufgeschoben wurde, heißt das nicht, dass ich jetzt 9 Monate die Füße hochlegen kann und sagen kann, gut, dann kümmere ich mich im Oktober 2025 darum, sondern man ist natürlich gut beraten, wenn man in den Vorbereitungen jetzt weitermacht und wirklich die Zeit auch nutzt, um sich darauf einzustellen.
Also weiterhin fleißig diesen Podcast hören, denn Lothar wird wahrscheinlich noch einige Male zu Gast sein bei uns, denn das Thema Regulatorien und Zölle und globaler Welthandel und Handelskriege und alles, was da noch so kommt in Zukunft, wird wahrscheinlich nochmal Lothar vor unsere Mikrofone führen. Aber Lothar, vielen Dank schon mal für deine heutigen Einblicke, deine Insights und die Diskussion. Viel Erfolg noch mit dem Gelingen deiner neuen Kanzlei und ich hoffe, wir sehen uns im Laufe des Jahres nochmal wieder. Mach's gut und bis zum nächsten Mal.
Sehr, sehr gerne. Danke.
So, das war der BVL-Podcast mit Lothar Harings. Ich hoffe, euch hat's gefallen und ihr seid beim nächsten Mal wieder dabei. Denkt dran, den BVL-Podcast zu abonnieren, damit ihr keine der kommenden Folgen verpasst. Für heute sage ich Tschüss und auf Wiederhören. Bis zum nächsten Mal. Euer Boris Felgendreher.